50 Jahre Neckermann. Auf der Pressekonferenz von Thomas Cook in Essen gab es aus dekorativen Gründen auch einige alte Werbeplakate zu sehen, aus den Anfängen des Veranstaltertourismus, als die Urlaubswelt noch in Ordnung war. Rückwirkend betrachtet, brüllend komisch und erschreckend naiv in der Darstellung der organisierten Ignoranz über die Strandliege hinaus. Und damals, das dürfte die Manager von heute so richtig wurmen, konnte man noch richtig gut Geld verdienen mit der pauschalen Landverschickung ohne Extrawurst. Die Zeiten sind endgültig vorbei und deshalb wird von Managern wie Michael Tänzer auch kein Bauchgefühl für verlockende Urlaubsfreuden in gute Launezielen verlangt, sondern nüchternes Erfassen von Optimierungsprozessen in einer Reiselandschaft der 100.000 Möglichkeiten und ebenso vieler Kundenwünsche. Wie Thomas Cook für diesen Transformationsprozess gewappnet sein will, erläutert er jetzt im Reiseradio.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Michael Tänzer, bei der Programmpräsentation in Essen, da könnte man einen Sponti-Spruch etwas abwandeln. Vom Ruhrgebiet lernen heißt siegen lernen. Ähnlich dem dramatischen Transformationsprozess in dieser Region müssen sich auch die etablierten Veranstalter quasi neu erfinden, um sich zu behaupten. Was ist da eigentlich die größte Herausforderung momentan?
Die größte Herausforderung ist das Bestehende, was über Jahre und Jahrzehnte gut funktioniert hat, ein Stück weit zu bewahren, weiterzuentwickeln und sich trotzdem sehr vielen neuen Themen aufzuschließen, wie beispielsweise sehr viel stärker auch auf Online-Produktionskanäle und auch Online-Vermarktungskanäle zu setzen.
Und wenn den nostalgischen Blick zurück mit der komfortablen Wettbewerbssituation, wie sie früher mal war, den darf man sich wahrscheinlich nur noch bei einem Glas Wein abends gönnen. Die Reiseverkäufer im Internet, die machen Ihnen mehr zu schaffen, als man denkt. Welche Strategie wollen Sie da versuchen? Weiter den preisaggressiven Neckermann Thomas Cook raushängen lassen, wofür Neckermann ja berühmt ist, oder doch mehr auf exklusive Produkte setzen?
Zunächst mal gar nicht so stark auf das Thema Produkt und Preis zu schauen, sondern sehr viel stärker erstmal auf das fokussiert sein, was die Online-Wettbewerber ja ausmacht. Sie kommen mit einer ganz anderen Technologie auf den Markt, erreichen den Kunden heute zum Teil ganz anders, als wir es in den traditionellen Wegen bis jetzt gewohnt waren. Und darum geht es zunächst mal gar nicht mal unbedingt wieder darüber nachzudenken, welches Produkt schiebe ich jetzt nach vorne, sondern den Kunden konkret fragen, wie möchtest du informiert werden, wie möchtest du buchen, was ist das, was du in dem Bereich gutierst, um dann die Frage zu stellen, wann fragst du nach Städtereisen, wann fragst du nach Urlaubsreisen und was sind die richtigen Angebote für dich.
Wie einfach das früher war.
Nein, es war nicht einfach, es war anders, weil der Kunde im Grunde nicht so individuelle Ansprüche hatte. Er war nicht so reiseerfahren. Heute ist es sehr viel ausdifferenzierter. Und insbesondere das Informationsverhalten ist ein völlig anderes und das Buchungsverhalten ist ein anderes. Jederzeit, überall und immer. Und nicht vielleicht in der konservativen Denkweise, naja, am Wochenende suchen wir uns mal unsere Reise aus und dann gehen wir in der Woche mal ins Reisebüro.
Wie bereit ist denn Ihrer Meinung nach der Kunde jetzt für, sagen wir mal, die Dinge, für die Sie stehen, für Qualität, für Sicherheit, für Verlässlichkeit, dann auch eine Markentreue zu zeigen?
Nun, das sehen wir ja über die Jahre, dass gerade Markentreue, Sicherheit, Zuverlässigkeit die Marke Neckermann 50 Jahre lang getragen hat. Und das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium im Internet, wo ja der Kunde heute durch all das, was dort angeboten wird, faktisch überfordert ist, was Preise, Angebote, Marken und so weiter angeht. Und da haben wir eine große Chance, mit unseren guten Marken auch den Kunden zu erreichen.
Nun, die beiden führenden Veranstalter in Deutschland setzen sehr verstärkt auf exklusive Produkte. Ehrgeiziges Ziel, 3/4 der Urlauber sollen möglichst in einem eigenen Konzernhotel oder Konzepthotel buchen. Ist das realistisch?
Das ist ein realistisches Ziel. Wir gehen ja in den unterschiedlichen Segmenten sehr differenziert vor. Wir reden jetzt bei Städtereisen von anderen Erfolgsfaktoren als im klassischen Warmwasserbereich. Nur da haben wir einfach die Erkenntnis, wenn wir selber die Hotelqualität bestimmen, die Urlaubserlebnisse gestalten, ist die Kundenbindung höher, die Attraktivität höher und deswegen haben wir uns das Ziel dort vorgenommen.
Und trotzdem bauen Sie jetzt die systemischen Hotels massiv aus. Das sind Hotels, die in Datenbanken drin sind, die in keinem Katalog sind. Ist das nicht ein Widerspruch?
Nee, gar nicht. Das ist das, was ich gerade sagte, dass wir segmentspezifisch unterschiedlich vorgehen und dass gerade das systemische Angebot beispielsweise das City-Reisengeschäft sehr stark befeuern. Wir haben heute große Anbieter im Markt wie Booking oder HRS, die haben überhaupt noch nie einen einzigen Katalog gedruckt. Und das sind die Wettbewerber, die den Markt heute bestimmen und an denen man sich so ein bisschen auch orientieren kann.
Aber wie können Sie das bei ungefähr 10.000, glaube ich, sind es systemischen Hotels, die Sie auch anbieten, denn sicherstellen, dass Sie auch Ihr Qualitätsversprechen geben können? Denn schließlich wollen Sie das Ganze ja möglichst dynamisch paketieren, sodass hinterher eine Neckermann-Thomas-Cook-Reise daraus entsteht. Und wo Neckermann-Thomas-Cook draufsteht, sollte auch Neckermann-Thomas-Cook drin sein.
Zunächst mal gar nicht anders als bei den Kataloghotels auch. Es gibt ein Auswahlkriterium, es gibt Auswahlverfahren, es gibt die üblichen Qualitätssicherungsprozesse über die Health and Safety Standards und über Qualitätsmanagement. Das ist jetzt gar nicht so die große Herausforderung, weil auch in der systemischen Angebotswelt kann man ja durchaus differenzieren zwischen das Hotel nehme ich und das eben nicht.
Auch wenn es um so eine große Zahl geht?
Gut, wir reden heute ja auch von einer Basis von 15.000 Kataloghotels, die wir Sommer und Winter anbieten. Und die Zahl wirkt ja auch für sich gewaltig. Jetzt ist einfach nur eine Frage des Prozesses und der Arbeitsteilung, wie ich dann auch weitere 15.000 bis 30.000 und 40.000 Hotels dann ergänzend in die Systeme bekomme und eben auch qualitätsprüfen kann.
Wichtigstes USP eigentlich von etablierten Veranstaltern gegenüber reinen Internetfirmen ist ja heute das Thema Service. Da haben Sie ja auch eine Offensive gestartet. Die neue Technik macht es möglich, Apps, persönliche Internetportale. Wie sind da Ihre Erfahrungen bisher?
Die Erfahrungen sind sehr gut. Wir haben im November unsere Reise-App, die erste personalisierte Reise-App Travel Guide, in den Markt gebracht, haben heute über 66.000 Downloads. Sehr gute Rankings im App Store beispielsweise und auch bei Google Play. Es ist ein Stück weit auch elektronischer Zeitgeist, wenn ich das mal so nenne. Die Kunden wollen eben ganz anders informiert werden und das auch an jedem Ort. Die meisten haben mittlerweile ja Smartphones oder mobile Rechner, Tablets und so weiter. Und dort lassen sich solche Medien wunderbar einsetzen. Ob das jetzt um allgemeine Reiseinformationen zum Zielgebiet geht, bis hin zu personalisierten Informationen zu, wie heißt mein Reiseleiter, wie kann ich den vor Ort erreichen und welche Ausflugstipps gibt es.
Gut, das Downloaden ist die eine Sache. Jeder ist erstmal neugierig, das ist ja auch umsonst die App, das lädt man mal runter. Aber wie technikaffin sind denn die Reisenden wirklich vor Ort, also am Urlaubsort? Wie sind denn da Ihre Erfahrungen bisher?
Es hat ein bisschen was mit Generationen zu tun. Es hat auch ein bisschen was mit Ländern zu tun. Wir sehen, dass deutsche Urlauber erstmal ein bisschen konservativ sind mit der Nutzung von neuen Medien. Insbesondere wenn man sich Social Media anschaut, sehen wir, andere Länder sind da schon deutlich weiter als wir Deutschen. Aber wenn sich dann sowas bewährt, dann nehmen wir das schon sehr, sehr gerne auf. Und ein Stück weit ist es ja auch Angebot für die Zukunft und mit dem Markt gehen. Und der Kunde merkt ja, dass es deutlich komfortabler ist, weil er dann eben nicht mehr warten muss, bis der Reiseleiter im Hotel sitzt, sondern sich permanent, wann eben gerade eine Frage auftaucht, an den Reiseleiter wenden kann. Und das eben über ein Medium, was ihm gerade zur Hand ist. Ob er am Pool liegt und sein Smartphone mal eben aus der Tasche zupft oder ob er dort einen Telefonkontakt nutzt. Er hat die Freiheit und die Flexibilität und muss wegen, wie gesagt, nicht auf feste Sprechzeiten warten.
Solange er eben, sagen wir mal, freies WLAN hat im Hotel.
Ja, muss ja nicht mal freies WLAN haben. Er kann ja durchaus auch auf seine eigenen Kosten das Internet benutzen. Das tun ja auch viele. Oder eben eine WLAN-Verbindung im Hotel bezahlen. Es ist ja nicht so, dass er jetzt permanent mit dem Reiseleiter in Kontakt treten möchte, sondern vielmehr werden diese Sachen ja auch genutzt für private Zwecke, für irgendwelche Spiele, die die Kinder nutzen am Pool und so weiter. Und nicht unbedingt für den in dem Moment zweckdienlichen Punkt der Reiseleiter.
Aber es gibt, glaube ich, eine Untersuchung, dass die Deutschen, wenn sie Kontakt aufnehmen zu ihrem Veranstalter vor Ort, dann doch, glaube ich, zu 96% eher zum Telefonhörer greifen.
Gut, das ist jetzt im Rahmen einer Pilotstudie gewesen, wo wir die neue Reiseleiterkonzeption eingeführt haben. Das heißt noch nicht, dass es in den nächsten Jahren auch so sein wird. Wie ich schon gesagt habe, Deutsche sind da grundsätzlich ein bisschen konservativ. Wir sehen, dass der erste Kontakt mal über das ergänzende Telefon ist, was schon mal gut ist, weil einfach der Service gerade so verbessert werden kann. Und dass Holländer internetaffiner sind, das wissen wir auch seit Jahren. Und dass dort mehr WhatsApp und Skype schon genutzt wird. Aber das ist eine Entwicklung, die wird auch in Deutschland sehr, sehr schnell Einzug halten und in größerem Umfang einzuhalten. Und darauf sind wir vorbereitet und bieten eben alle modernen Informationskanäle an.
Gut, also die Neckermann-Thomas-Cook-Reisewelt, die bleibt unübersichtlich. Ich glaube, es ist das größte Angebot, was Sie jemals hatten, das Sie jetzt vorstellen für den Winter. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Was wirklich neu ist, Sie trauen sich wieder ins Kreuzfahrtgeschäft. Also eine Domäne, wo Sie vor 20 Jahren schon mal die absolute Nummer 1 im deutschen Veranstaltermarkt waren, mit einem ersten exklusiven Schiff wieder. vorsichtig, weil man die Kunden erst wieder zurückgewinnen muss, dass die erst wieder lernen müssen, dass Neckermann auch in dem Bereich wieder mitspielt?
Jetzt muss man zunächst mal sagen, wir haben vor vielen Jahren Exklusivschiffe betrieben im Vollcharter, sind aber nie ganz aus dem Geschäft ausgestiegen. Also wir haben durchaus Vermittlungsgeschäft gemacht mit vielen, vielen Dutzend verschiedenen Schiffen und auch Reedereien. Das ist jetzt eine etwas andere Qualität. Es bot sich einfach eine Kooperation mit Ibero Cruceros an, die zum Costa und Carnival Konzern gehören, mit einem recht gut renovierten Schiff, was vom Klientel sicherlich, also was von der Machart gut zu unserer Klientel passt. Und deswegen sind wir jetzt in die Kooperation mal eingegangen und starten im Winter mit Mittelmeerkreuzfahrten ab Barcelona.
Glauben Sie, dass wir jemals hier so einen Maxim Gorki-Hype erzeugen können?
Der Markt hat sich ja völlig verändert. Die Ansprüche haben sich auch deutlich verändert. Heute sind andere Schiffe, die den Markt bestimmen, als ein Maxim Gorki. Und das ist immer eine Entwicklung, die schauen wir uns natürlich dafür an, was für Kapazitäten im Markt sind, was da für Durchschnittsdeals gemacht werden und welche Risiken insbesondere auch eingegangen werden müssen. Weil um Schiffe zu betreiben in dieser Größenordnung, hat man das volle Kapazitätsrisiko des Schiffs. Man muss ja dann auch die Tausenden von Teilnehmern dorthin bringen. Also das ist logistisch schon ein ganz anderes Schnittmuster als ein Geschäft, was heute sehr viel flexibler gestaltet werden muss im Veranstalterbereich.
Das Gute an einem Schiff ist natürlich, man kann Krisenherde ganz schön schnell umfahren. Am Schluss müssen wir natürlich auch zum zweiten Transformationsprozess kommen, das extrem gestiegene Krisenmanagement der etablierten Veranstalter, auch eben als USP. Auch Neckermann ist im Winter stark in Nordafrika. Ein Mitbewerber glaubt, die Krise in Ägypten wird sich noch im Juli auflösen, zumindest aus touristischer Sicht. Sind Sie ähnlich optimistisch?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob da das Thema Realismus oder Optimismus das Richtige ist. Wir verfolgen einfach die Situation und versuchen dann, wenn solche Dinge aus den Medien sind, natürlich die Schönheiten so eines Landes wieder in den Vordergrund zu stellen. Und das war immer die Erfahrung der letzten, insbesondere 2 Jahre, wann immer die mediale Darstellung dieser Länder, dieser Problemländer in den Momenten nicht hoch war. Dann sind ja auch gestern wieder zutraulich gewesen und haben dann gebucht. Jetzt Optimismus, natürlich sind wir immer optimistisch, aber diese Situation wirklich einzuschätzen, bin ich nicht so in der Lage.
Zwischen der Tagesschau-Wirklichkeit und der Urlauberbefindlichkeit klafft ja auch meistens eine ziemliche Lücke, wenn es nicht gerade um die eigene körperliche Unversehrtheit geht, die Angst davor. Deshalb sind Veranstalter nach außen ja auch gelassen, was zum Beispiel die unschöne Entwicklung in der Türkei angeht. Denn wenn der Urlauber die Türkei mit Liebesentzug bestrafen würde, dann wäre das ja schon eine ganz andere Hausnummer.
Er tut's aber nicht.
Das heißt also, er ist heute noch genauso, wirklich auf sich selbst fokussiert und sagt, solange das Buffet gut ist und das Bett weich und der Strand schön, interessiert mich nicht, was im Land passiert.
Nein, gut, meine Urlauber gehen ja normalerweise auch anders da dran. Die versuchen jetzt nicht ein Land politisch aufzuarbeiten, mit welchen aktuellen Problemen gerade ein Land vielleicht lebt und mit welchen Ups and Downs. Er möchte einfach die schönste Zeit des Jahres gestalten und da bietet die Türkei hervorragende Möglichkeiten. Und ist nicht mehr so tiefgründig, wie Journalisten vielleicht sein müssen und wie natürlich sowas auch in den Medien gelegentlich dargestellt wird.
Nun sind Sie ja auch vom Lebensalter quasi mit Neckermann aufgewachsen. 50 Jahre Neckermann. Wenn Sie jetzt mal so Hand aufs Herz einfach bezaubernde Genie spielen können und sagen, ich könnte zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt Chef von Neckermann sein, würden Ihnen so die Zeiten vor 20, 30 Jahren besser gefallen?
Schauen Sie, ich schaue sehr, sehr gerne Filme aus dem Mittelalter, die liebe ich.
Da gab es Neckermann noch nicht.
Nein, ich will nur damit sagen, da denke ich mir häufig, Mann, das wäre doch schön, wenn du im Mittelalter leben würdest. Meistens sind die Filme aber schön Wetter gedreht und haben heroische Darstellungen von irgendwelchen Menschen, die dann ganze Völker retten. Nein, soll heißen, jede Dekade hat so ihre Vorteile, jede Dekade hat auch ihre Herausforderungen. Momentan ist es hochspannend. Und von daher eine Frage zu stellen, ob ich jetzt lieber 73, 83 oder 93 dabei gewesen wäre. Ich kenne die Marke Neckermann seit 1994. Die ist 1963 geboren worden, ich 1965. Es ist momentan eine hochinteressante Phase und ich finde es gut, dabei zu sein.